entwickelt hat, wo das Kirchensteuergeld wütet wie eine wilde Bestie. Und diese Bestie kniet nur vor einem. Sie kniet nicht vor Gott, sie kniet nicht vor dem Papst. Diese Bestie kniet vor der schwul-lesbischen Kita. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Die Erosion unserer Zivilisation schreitet weiter voran. Wenn es einen Point of No Return gibt, dann in gesellschaftlichen Entwicklungen, nicht bei der Klimafrage. Aber wo? Wo ist der Point of No Return für eine Gesellschaft? Viele hätten gesagt, die Homo-Ehe. Und sagen wir, wie es ist, die Leute, die das sagen, haben recht. Die wirklich Smarten wussten, dass es mit der Pille geschehen würde und ganz grundsätzlich mit der Abkehr von Sexualmoral, nicht einmal nur von christlicher. Wer sich von christlicher Sexualmoral abkehrt, dem entgeht schlicht ein sozusagen besonders großer Schatz eines Schatzes, nochmal den Extraschatz, der Extraschatz entgeht einem, vielleicht der größte, aber es reicht schon grundsätzlich. Wobei, also ich wollte sagen, grundsätzlicher Sexualmoral, wie sie allen Religionen und Völkern gemein ist, aber das ist wohl falsch, ganz im Gegenteil. Zumindest, weiß ich nicht, viele Kulturen, weiß nicht, ob es alle waren, vorchristlicher Zeit oder nicht christliche Kulturen. Es war nicht unbedingt negativ behaftet. Überall gab es praktizierte Homosexualität. Ich weiß nicht, ob sie in den meisten Fällen positiv behaftet war, aber viel eher und so weiter. Jedenfalls die ausschließliche Begrenzung auf einen Mann und eine Frau, die doch jeweils nur einzeln füreinander da sein sollen, das ist christlich. Und man muss auch sagen, sie wird es nur christlich geben. Aktuell wird es aufgelöst. Die Pille. Ja. Ich war letzte Woche Donnerstag bei Peterson, Jordan B. Peterson. Er war in Berlin im Tempodrom. 4.000, 5.000 Menschen. Es war ausverkauft. Logisch. Und er beschrieb etwas, das ich in meinem ersten Roman zum Erbrechen durchgekaut habe. Er sagt nichts Neues. Ich sage nichts Neues. Frauen, die auf der Pille sind, mögen keine männlichen Männer. Es gibt diese Studie, die beschreibe ich auch in meinem Roman. Der Protagonist. Im Übrigen, ich sage das auch nicht, um Werbung für mein Buch zu machen. Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Ich bin froh für jeden, der es nicht liest, sozusagen. Der Roman ist eine... Ich sage mir eine lässliche Jugendsünde. Aber es bewegt mich trotzdem, dass ich mit Anfang 20 dieses Thema in jedem Detail durchgedacht habe. Damals gab es noch keinen Jordan Peterson. War schon auf der Welt, aber niemand kannte ihn. Der Protagonist sagt also zu seiner Freundin, die er beschläft, die er nicht liebt, ja, du nimmst doch die Pille, wie kannst du wissen, dass du mich liebst? Ja, er will eigentlich nur raus, eine Ausflucht bekommen, raus aus dieser unseligen Verbindung. Frauen auf der Pille mögen keine männlichen Männer. Was ist das? Was ist eine Frau auf der Pille? Wir wissen es nicht, hat Peterson gesagt. Und es ist vielleicht ein Drittel im Kulturkampf, ein Drittel der, ja, sozusagen des Battlegrounds. Point of no return. Ich glaube aber, der Konsum, die Einnahme der Pille geht zurück. Aber lasst mich nochmal an meine frühen 20er denken. Oder vielleicht auch an die späten Jahre als Teenager, 18, 19. Folgendes. Da geht das 14-jährige Mädchen zum Arzt. Oder das 15-jährige. Vielleicht auch das 13-jährige. Ganz bestimmt. Klagt über Periodenschmerzen und bekommt die Pille verschrieben. Im Übrigen geht es da doch los. Ja. Die Vogue-Ärzte, heute schnippeln sie an den gesunden Brüsten und schnippeln die ab von den Mädels. Und damals haben sie einem gesunden Mädchen die Pille verschrieben und ihrem ganz jungen Frauenkörper eine konstante Schwangerschaft vorgegaukelt. Das sind Wahnsinnige. Und was ist verkehrt mit diesen Leuten? Heute wie damals. Heute ist es offensichtlicher. Ja. Heute fließt Blut. Damals wie heute war es dann nur eine Pille, die du schluckst. Blut fließt so oder so, früher oder später. Und wenn es nur seelisches Blut ist. Die 15-Jährige ist also dauerschwanger und empfängt den pickligen 15-Jährigen oder den 16-, 17-, 18-Jährigen, der sie dann im Elternhaus beschläft, ohne Konsequenz. Und das ist schon so. Ist es eine Frau? Meine Argumentation geht ja immer so. Oder was heißt meine? Ja, ein Mann und eine Frau haben Konsequenzen in ihrer körperlichen Zusammenkunft, in ihrem körperlichen Handeln miteinander. Das ist die Definition heterosexueller Liebe. Konsequenz. Konsequenz. Wir wissen nicht, sagt Peterson, was eine Frau ist, die die Pille nimmt. Point of no fucking return. Berlin. Es ist deutschlandweit, die meisten werden schon davor gehört haben, ja. Passt schon zum Thema. Es ist deutschlandweit das erste Projekt dieser Art in Berlin-Schöneberg, soll im Frühjahr eine schwul-lesbische Kita eröffnen. Die Einrichtung wird ein Teil vom sogenannten Lebensort Vielfalt am Südkreuz. In dem Gebäude plant die Schwulenberatung Berlin ein Mehrgenerationenhaus für homo-, bi-, trans- und intersexuelle Menschen, eine Beratungsstelle und Pflegeplätze und eben auch die Kita, die aus den Einrichtungen Rosa-Rote Tiger und Gelb-Grüne Panther besteht. Das alles unter dem Motto LSBTI. Stern, also lesbische, schwule, bisexuelle, transgender und intergeschlechtliche Menschen. In den Kitas soll vorgelebt werden, wie es ist, schwul oder lesbisch zu sein. Ja, wie ist das eigentlich? Wie ist das eigentlich? Wie ist es eigentlich, heterosexuell zu sein? Wie ist es eigentlich, schwarz zu sein? Die Segregation. Diese Wahnsinnigen begreifen nicht, dass sie sich letztlich selbst wieder in den Schwanz beißen. Durch dieses Abtrennen vom Mainstream, vermeintlich, also vom Mainstream, quasi die Unterteilung in verschiedene Einrichtungen, die sich also nach der Sexualität voneinander unterscheiden. Was ist das denn? Wie die Schlafsäle an den amerikanischen Elite-Unis, die wieder nach Rassen getrennt sind. Hier haben wir also die neue Trennung nach Sexualität. Und das ist faschistisch. Rassistisch. Das sind Wahnsinnige. Das ist die Linke. Das sind Säkulare. Das sind säkulare Extremisten. Rosa-rote Tiger. Dann gibt es zum Beispiel 10 gewöhnliche Kinderbücher und eben 3, in denen der Prinz einen Prinz heiratet, erklärt Schwulenberatungsgeschäftsführer Marcel de Groot, 60. Schwulenberatungsgeschäftsführer. Hast du gehört, Orwell? Bringt dich das nicht nochmal aus dem Grab? Huxley, come on. Das müsste doch eigentlich ausreichen, um euch wieder von den Toten ins Leben zu rufen. Schwulenberatungsgeschäftsführer. Den Kleinen solle es so leichter fallen, sich später zu outen, falls sie nicht heterosexuell sind. De Groot, an sich ist unser Konzept aber genauso wie bei anderen Kitas, die LSBTI-Sternlebensweise soll einfach etwas sichtbarer sein. In der Stellenausschreibung für die Kita-Leitung stand unter dem Stichwort Voraussetzungen Zugehörigkeit zu LSBTI-Stern oder sehr gute Kenntnisse der Lebenswelten der LSBTI. LGBTI-Stern. Man kann sich diesen Wahnwitz nicht ausdenken. Du kannst es dir nicht ausdenken. Mittlerweile sind eine Kita-Leitung und ein Stellvertreter gefunden. Einer der beiden gehört auch LGBTI-Stern an. The Code. Diese Menschen sind gehirnamputiert. Wirklich. Die sind... Da ist... Ich weiß es nicht, ob es da noch Hoffnung gibt. Die Erzieher-Suche laufe fort. Wir lehnen aber auch keinen ab, der hetero ist und trotzdem findet, dass das eine gute Sache ist. So der 60-Jährige. Insgesamt 93 Kinder sollen am Südkreuz betreut werden. Bereut werden. Die Bild hat einen Schreibfehler drin. Bereut werden trifft es aber auch irgendwie, oder? Wer bereut diese Kinder? Ja, vielleicht werden sie bereut. Mama Mia. Freudscher Schreibfehler auf der Bild-Website. 60 Voranmeldungen. Gibt es bereits, wie es heißt, müssen die Jungen und Mädchen noch nicht wissen, ob sie schwul oder lesbisch sind. Das ist ja gut, dass der 2-3-Jährige noch nicht wissen muss, ob er schwul ist, damit er den Platz bekommt. Ist doch nett, oder? Alle Kinder würden aufgenommen, selbst also die 2-Jährigen, die nicht schwul oder lesbisch sind. Es kämen Anmeldungen von Regenbogenfamilien, aber auch von Berlinern, die einfach in der Nähe wohnen. Ein Elternpaar hat sich angemeldet, dessen Sohn zu seinem Geburtstag gerne ein Kleid und Haarspangen trägt, sagt der Geschäftsführer. Du wünschst dir, oh du meine Güte. Sie hoffen, dass das bei uns mehr Akzeptanz findet als bei der bisherigen Kita, den Kleinen. Sollen es so leichter fallen, sich später zu orten? Gut, das hatte ich schon. Dann hier so ein Plakat. Okay, habe ich auch. Mittlerweile gibt es viele verschiedene Bezeichnungen für Menschen, die der Regenbogen-Community angehören. Was ist LGBTI-Stern? Fragt also die Bild und erklärt es den wissensbegierigen Lesern. LGBTI-Stern ist eine deutsche Variante. Eine deutsche Variante davon. Die Buchstaben LGBTI-Stern stehen für Menschen, die lesbisch, schwul, bi, trans oder intertextuell sind oder generell gestört. Nein, das steht nicht da. Und drücken die sexuelle Vielfalt aus. Wenn etwas nicht Vielfalt ist, dann das. Das Sternchen am Ende soll sämtliche weitere Geschlechtsidentitäten einschließen und ist fester Bestandteil der Abkürzung. Manchmal wird das Sternchen auch durch ein Plus ersetzt. Insgesamt blablabla und so weiter. Eine Personalie bei der schwul-lesbischen Kita bereitet bereits Bauchschmerzen. Oh, im Vorstand der Gesellschafters der Schwulenberatung sitzt der Pädophilieverfechter Rüdiger Lautmann, 86. Der häufig geäußerte Vorwurf gegen ihn, er befürworte Pädophilie. 1994 veröffentlichte er das Buch Die Lust am Kind, Porträt des Pädophilen. Und wo wir von Deutschen sprechen, wir machen heute eine bisschen kürzere Folge. Ich bin selbst ein wenig angeschlagen. Ich habe heute Nacht, ich weiß es nicht, konnte nicht schlafen. Der Hund hat gestört. Um eins hat mein Kind das Bett und das Bad vollgekotzt. Die anderen Kinder sind auch nicht so ganz auf der Höhe. Es war ein harter Ritt. Ein harter Ritt. Heute ist der 60. meines Vaters. Wir sehen uns gleich noch kurz im Café. Insofern also... Deutsch. Stichwort Deutsch. Eine deutsche Variante davon. Viele werden von Kardinal Koch gehört haben. Und als ich diesen Sonntag in der Kirche, wir hatten Visitation von unserem Erzbischof Heiner Koch. Er hat auch die Meldung Kardinal Kochs erwähnt. Nicht explizit werdend, aber alle wissen, wie er das also gemeint hat. Also mein Erzbischof hier in Berlin heißt Koch. Ich rede jetzt auch von Kardinal Koch. Kurt Koch hat ein Interview gegeben. Und die strittige Stille, man kann immer wieder, ich glaube Martin Lohmann hat das Interview geführt, man kann immer wieder auch von Bischöfen hören, dass es angeblich neue Offenbarungsquellen gibt. Der Zeitgeist und das, ich nenne das mal so, Gefühl der Gläubigen spielt da offenbar eine Rolle. Lässt sich denn die Kirche die Lehre der Kirche auf diese Weise ändern, ist es beziehungsweise wäre das eine Weiterentwicklung. Es irritiert mich, sagt Kardinal Kurt Koch, dass neben den Offenbarungsquellen von Schrift und Tradition noch neue Quellen angenommen werden. Und es erschreckt mich, dass dies wieder in Deutschland geschieht. Denn diese Erscheinung hat es bereits während der nationalsozialistischen Diktatur gegeben, als die sogenannten deutschen Christen Gottes neue Offenbarung in Blut und Boden und im Aufstieg Hitlers gesehen haben. Wow. Wow. Chapeau. Warum Deutschland? Warum wieder Deutschland? Ist eine Frage, die man sich stellen muss, die man sich stellen darf, wenn man sich traut. Was macht Deutschland mit der Woke-Ideologie? Ein frierendes, ein absteigendes Deutschland. Ein Deutschland, das, wo die Staatskirche sich zu einem gigantischen Zombie entwickelt hat, wo das Kirchensteuergeld wütet wie eine wilde Bestie. Und diese Bestie kniet nur vor einem. Sie kniet nicht vor Gott, sie kniet nicht vor dem Papst. Diese Bestie kniet vor der schwul-lesbischen Kita. Bin ich mir sicher. Ich wünsche allen eine gute Woche. Wir hören einander übermorgen am Donnerstag. Bis dahin, goodbye. She's got COVID-19, she's tucked in all alone. She is tucked in toweling with her socks on.